NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Es gibt Krankheiten, vor denen Menschen eine besondere Angst haben. Dabei handelt es sich in der Regel um solche, die viele Menschen bekommen, die tödlich ausgehen können oder die nur schwer bzw. gar nicht heilbar sind. Dazu zählt natürlich Krebs, allerdings auch Alzheimer, eine Demenzerkrankung, unter der mehr als 35 Millionen Menschen auf der Welt leiden. Tendenz steigend. Und Alzheimer ist nicht heilbar, zumindest bislang noch nicht. Darum wird weltweit und das seit Jahren von Wissenschaftlern erforscht, was es für Möglichkeiten geben könnte, diese Krankheit endlich medizinisch in den Griff zu bekommen. Aber wie weit ist die Forschung da gekommen? Darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Außerdem ein Thema in der Sendung: synthetische Drogen. Oder vielmehr der Plan von Wissenschaftlern, Polizisten beim Aufdecken der illegalen Labore zu helfen, in denen sie hergestellt werden. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. LSD, Ecstasy oder Speed zählen seit Jahren schon zu den sogenannten Designerdrogen. Substanzen, die ohne einen natürlichen Ursprungsstoff in Laboren hergestellt werden können. Was ja leider auch in Massen passiert. Ob das Angebot nun die Nachfrage oder die Nachfrage das Angebot steigert, ist schwer nachzuweisen. Was aber feststeht, ist, dass der Konsum von synthetischen Drogen in den vergangenen Jahren weltweit gestiegen ist und ihre zunehmende Produktion immer mehr Menschenleben gefährdet. Darum suchen Kriminalbeamte nicht nur nach den Drogendealern, sondern verstärkt auch nach den Laboren, in denen diese Substanzen illegal hergestellt werden. Forscher wollen nun dabei helfen, sie aufzuspüren. Wie, erklärt Hartmut Grave.
Der jährliche Drogenbericht der Vereinten Nationen stellt einen Anstieg in der Verbreitung synthetischer Drogen fest, beispielsweise bei sogenannten Methamphetaminen, besser bekannt als Crystal Meth. Eine Droge, die nicht nur in den USA, sondern auch in illegalen Laboren, beispielsweise in Deutschland, Holland, Südeuropa und vor allem Asien produziert wird. Um die Produzenten dingfest zu machen, müssen sie auf frischer Tat ertappt werden. Genau dann, wenn das Labor eindeutig und mehrfach illegale Substanzen erzeugt.
Man weiß, dass die Herstellung von Amphetaminen zum Beispiel mit dem Einsatz von starken Säuren und Laugen verbunden ist. Und dann wäre eben der pH-Wert zum Beispiel ein erster Anzeiger, dass da plötzlich etwas passiert, was sich mit normalen Haushaltsaktivitäten nicht vereinbaren lässt. Und um falsch positive Alarme zu reduzieren, ist in der nächsten Stufe ein chemischer Sensor vorgesehen, der dann auf bestimmte Stoffe anzeigt, die definitiv aus der Herstellung von Amphetamin stammen.
Der Chemiker Steffen Krause leitet an der Universität der Bundeswehr eine Forschungsgruppe, die sich normalerweise mit Abfalltechnik und Wasserwirtschaft befasst. Die Forscher aus Neubiberg bei München sind derzeit aber auch Teil eines europaweiten Forschungskonsortiums, das ein Sensorsystem zum Aufspüren von Drogenlaboren entwickelt, den sogenannten Micromole, den Mikromaulwurf.
Der Micromole ist ein System, mit dem verschiedene Sensoren und Probenahmeeinrichtungen im Kanalnetz platziert werden können, an einem Ort, wo ein begründeter Verdacht besteht, dass dort ein illegales Drogenlabor für die Herstellung von Amphetamin besteht.
Geplant ist, in einem Abflussrohr nahe an einem verdächtigen Haus ringförmige Detektoren anzubringen. Sie sollen über lange Zeiträume hinweg unbemerkt das Abwasser analysieren. Ein Vorhaben, bei dem es sich nicht um ein flächendeckendes elektronisches Schnüffelnetzwerk in den Abwasserkanälen handeln wird, sagt Krause. Das Bundeskriminalamt, mit dem die Forscher zusammenarbeiten, wolle damit nicht jeden einzelnen Konsumenten von Drogen aufspüren, sondern die illegalen Labore, in denen sie produziert werden.
Es geht in keinem Fall um den Konsum von Amphetamin, sondern es geht wirklich um Stoffe, die rein bei der Synthese von Amphetamin auftreten können.
Steffen Krause verweist auf weitere Partner im Micromole-Team, die die Rechtsgrundlagen des neuen Systems untersuchen. Es gehe bei dieser Entwicklung vor allem darum, Hinweise auf den richtigen Zeitpunkt zum Zugriff zu liefern, damit die Drogenhersteller keine Beweismittel vernichten können. Um praxistauglich zu sein, muss der Micromole in relativ kleine Rohrleitungen von 20 bis 30 Zentimetern Durchmesser direkt unter einer Grundstücksgrenze passen.
Das Ziel der Miniaturisierung ist, auf eine Größenordnung zu kommen, die so 5 mal 10 mal 3 Zentimeter groß ist. Das ist nicht wirklich ein quadratisches Gehäuse, sondern das hat eine spezielle Form, um im Abwasserkanal keinen Widerstand für zum Beispiel Papier darzustellen. Aber so vom Bauraum ist das Limit, kombiniert aus der Elektronik, aber dann auch noch Flüssigkeitskanäle und eine kleine Pumpe.
Matthias Völker leitet eine Gruppe am Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen. Diese und weitere Forscher der Fraunhofer Gesellschaft kümmern sich darum, einen Prototypen in passender Größe zu entwerfen. Noch ist der Labor Micromole so groß wie ein Bierkasten.
Wo dieses Tischgerät noch etwa 300 Komponenten hat, haben wir dann nur noch einen einzelnen Chip, der diese ganze Funktionalität beinhaltet.
Der Chip muss extrem stromsparend sein, um lange ohne Akkuwechsel im Kanal arbeiten zu können. Als zusätzliche Energiezufuhr entwickeln die Forscher sogenannte Energy Harvester. Systeme, die aus Temperaturunterschieden im Abwasser kleine Aufladeströme für den Akku gewinnen. Außerdem geht es um die richtige Flüssigkeitszufuhr auf die Sensoren, die mithilfe spezieller Kunststoffe exakt auf die gesuchten Substanzen reagieren.
Die zu detektierenden Stoffe kommen vorbei, werden dort gebunden an diesem geprägten Polymer. Und dann ist es mit unserem Chip möglich, diese Anlagerung der Stoffe zu detektieren.
Die Polymere oder Kunststoffe lassen die gesuchten Moleküle gewissermaßen nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an ihrer Oberfläche einrasten und verändern dadurch ihre elektrischen Eigenschaften. Ein Prinzip, das auf lange Sicht keineswegs nur Nebenprodukte der Drogenherstellung aufspüren könnte, erklärt der Chemiker Krause.
Natürlich wäre das System auch geeignet, andere Straftaten aus dem Bereich der Umweltkriminalität aufzudecken. Wir hatten kürzlich den Fall, dass ein relativ neuer Kanal, der erst vor wenigen Jahren saniert wurde, durch Einleitung von Abwässern aus einer milchverarbeitenden Industrie massiv geschädigt wurde. Die Betonoberflächen waren schon Zentimeter tief korrodiert.
Der Schaden? Rund 1 Million Euro. Und beim Einsturz des Kanals wäre die angrenzende Straße abgesackt. Der Micromole könnte Schadstoffe entdecken, lange bevor sie den Kanal angreifen. Zunächst aber wird der elektronische Kanalmaulwurf für den Kampf gegen die Drogenkriminalität weiterentwickelt. Ende des Jahres soll er bei Projektpartnern in Polen seine Tauglichkeit beweisen.
In einer Ausbildungseinheit der polnischen Polizei sind beschlagnahmte Drogenlabors nachgestellt worden. Dort haben wir die Möglichkeiten, solche Drogensynthesen auch nachzustellen, die entsprechenden Abfälle zu generieren, einzuleiten. Und dort besteht auch die Möglichkeit, Realversuche im Kanalnetz zu machen.
Ob und wann der Micromole in der Polizeiarbeit wirklich eingesetzt wird, ist noch unklar. Doch die Forscher sind bereits jetzt davon überzeugt, dass ihre Entwicklung zur Drogenbekämpfung sehr nützlich sein kann.
Forscher versuchen, illegale Drogenlabore aufzuspüren. Das war ein Beitrag von Hartmut Grave. Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von der Band Quattro Nevo meets Cairo Steps. Die CD heißt Flying Carpet. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Alzheimer. Eine der gefürchtetsten Krankheiten der Menschheit. Denn seit das durchschnittliche Lebensalter immer weiter ansteigt, gibt es inzwischen kaum noch jemanden, der nicht in der eigenen Familie oder zumindest im Freundeskreis mit dieser Krankheit konfrontiert worden ist. Und ob nun in der Familie oder im Freundeskreis, für die Angehörigen ist es oft sehr schwer mitzuerleben, wie ein Mensch innerhalb weniger Jahre oder manchmal sogar weniger Monate anfängt, immer mehr zu vergessen. Bis er irgendwann seine Angehörigen nicht mehr erkennt oder am Ende vielleicht sogar sich selbst nicht mehr. Eine Krankheit, die jeden irgendwann treffen kann. Und eine Heilung ist bislang nicht möglich. Und das, obwohl schon seit Jahren weltweit Wissenschaftler nach so einer Möglichkeit suchen. Manchmal gibt es Hoffnungsschimmer. Forscher verkünden dann, sie hätten möglicherweise endlich ein vielversprechendes Medikament gefunden, das gegen Alzheimer helfen könnte. Und später wird dann festgestellt, dass es doch nicht wirkt. Wird es in der Zukunft immer mehr Alzheimer-Patienten auf der Erde geben, ohne dass jemals eine Hilfe gefunden wird? Ist die Hoffnung darauf vergeblich? Ich habe mit Christian Haas, Wissenschaftler an der Universität in München und Leiter des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen, darüber gesprochen. Er hat für seine Alzheimer-Forschung etliche internationale Preise erhalten und er ist davon überzeugt, dass Optimismus angebracht ist. Ich habe ihn gefragt, warum.
Natürlich sind viele Studien erstmal gescheitert. Aber wenn man sich mal die Sache genauer anschaut, hat man deutlich gesehen, dass die Plaques, die bei den Alzheimer-Patienten auftreten, diese Verklumpungen, bei einigen Studien zumindest, drastisch reduziert worden sind. Das heißt, man hat zumindest mal erkannt, dass man die pathologische grundlegende Erscheinung, die wohl für die Krankheit verantwortlich ist, als Auslöser deutlich reduzieren kann.
Aber die Symptome der Krankheit sind dann trotzdem nicht zurückgegangen.
Genau, weil nämlich die Erkrankung 20 bis 30 Jahre, bevor der Arzt überhaupt irgendwas sieht, bereits im Gehirn angelegt wird und dort bereits riesige Mengen an Nervenzellen abgestorben sind, ohne dass der Patient überhaupt einen Gedächtnisverlust zeigt. Das heißt, die Krankheit wird zu einem Zeitpunkt angestoßen, wo der Arzt die noch gar nicht sehen kann. Was zur Folge hat, dass man Patienten in klinische Studien aufnimmt, die logischerweise ja schon Gedächtnisschwund haben, dass da die Krankheit schon so vorangeschritten ist, dass das Gedächtnis und das Gehirn so weit zerstört ist, dass da im Endeffekt keine Heilung mehr zu machen ist oder keine Verhinderung der Erkrankung mehr zu machen ist. Das heißt, man hat gelernt daraus, dass man wesentlich früher einschreiten muss, als man bisher gedacht hat. Das ist natürlich jetzt mit gewissen Problemen verbunden. Wie entdeckt man einen Patienten, der noch gar keinen richtigen Gedächtnisschwund hat? Das werden die Zukunftsaufgaben werden.
Also ist Ihrer Meinung nach die Hoffnung auf wirkungsvolle Alzheimer-Medikamente oder Wirkstoffe noch nicht ganz vergeblich?
Ganz im Gegenteil. Die entscheidenden klinischen Versuche laufen im Moment erst.
Wie weit stehen wir denn vor einem Erfolg?
Da wäre ich ganz vorsichtig mit solchen Aussagen. Das kann man nie genau vorhersagen. Wir reden hier von Medikamenten, die ins menschliche Gehirn eindringen müssen, dort Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte wirken müssen, dass die irgendwann Nebenwirkungen hervorrufen können. Das könnte durchaus sein. Das kann jede klinische Studie dramatisch zurückwerfen.
Gibt es Medikamente, die vielversprechend sind denn?
Also es gibt im Wesentlichen zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist die Impfung. Dass man versucht, dass der menschliche Körper selber Antikörper herstellt gegen diese Verklumpungen im Gehirn. Oder man dem menschlichen Körper ins Blut direkt künstlich hergestellte Antikörper gibt, die gegen diese Ablagerungen gerichtet sind. Diese Antikörper gehen dann in zumindest kleinen Mengen ins Gehirn. Und man weiß, dass sie sich dort auf diese Verklumpungen draufsetzen und dann von Fresszellen erkannt werden. Und die Fresszellen des Gehirns, die entfernen dann diese Ablagerung.
Und dann würde eine einzelne Impfung ausreichen?
Nicht unbedingt. Also wenn man die fertigen Antikörper gibt, müssen diese regelmäßig wieder gespritzt werden.
Diese Impfung wird auch weiter erforscht?
Definitiv. In großen klinischen Studien im Moment.
Wie steht es denn mit der Gefahr von Nebenwirkungen?
Das testet man in Vorversuchen. Bisher traten da erstaunlich wenig Nebenwirkungen auf, auch bei hohen Konzentrationen des Antikörpers. Ich glaube, dass man da einigermaßen auf der sicheren Seite ist. Natürlich, 100% kann man das erst sagen, wenn man wirklich Tausende von Patienten über lange Zeiträume hinweg behandelt hat.
Da geht es ja jetzt um die Impfung.
Ja.
Ihre Untersuchungen stützen sich aber auf Medikamente, die vielversprechend sind?
Ja, also diese Plaques, die bestehen ja aus einem kleinen Eiweiß. Und dieses kleine
aus ganz schönen Klumpen von Eiweiß.
Ja, genau. Also dieses kleine Eiweiß wird rausgeschnitten aus einem größeren Vorläufereiweiß, wie mit zwei Papierscheren. Dann verklumpt es mit sich selbst und bildet im Endeffekt diese Plaques. Und gegen diese Scheren kann man jetzt Medikamente herstellen, die diese Scheren sprichwörtlich am Zuschnappen hindern. Das sind Medikamente, die lagern sich praktisch zwischen die zwei Klingen der Schere ein und verhindern, dass die Schere überhaupt noch zuschnappen kann.
Wie lange muss eine solche Studie laufen, bis es aussagekräftige Ergebnisse gibt?
Hängt von der Größe der Studie ab, aber so 3 bis 5 Jahre mindestens.
In den USA gibt es bereits andere Methoden, die Wissenschaftler für den Alzheimer-Kampf für vielversprechend halten. Den Einsatz von sogenannten Nukleotiden, die bereits in der Behandlung anderer neurodegenerativer Erkrankungen eine gute Wirkung gezeigt haben.
Das sind Sequenzen, Nukleinsäuresequenzen, denen man bestimmte Boten-RNAs zerstören kann. Die kann man neutralisieren damit. Das kann man in manchen Erkrankungen ganz gut machen. Da werden giftige RNAs hergestellt und diese RNAs kann man dadurch neutralisieren. Manchmal werden auch giftige Proteine hergestellt, die man dadurch neutralisieren kann. Das Problem ist natürlich, dass solche Dinge ins Gehirn gehen müssen, dort das entsprechende Zielmolekül identifizieren müssen und das ausschalten müssen. Und ob wir das ausschalten können, ohne dass da Nebenwirkungen auftreten, das könnte schwierig werden. Aber der Ansatz per se ist bei manchen neurodegenerativen Erkrankungen mit Sicherheit erfolgsversprechend. Da halte ich extrem viel von.
Also gibt es doch noch Gründe der Hoffnung im Kampf gegen Alzheimer?
nach wie vor. Es ist enorm schwierig, eine Gehirnerkrankung in den Griff zu bekommen, logischerweise. Aber es hat überhaupt keinen Sinn, den Kopf da in den Sand zu stecken. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Alzheimer-Forschung eigentlich ein Paradebeispiel ist für erfolgreiche biomedizinische Forschung.
Das war Christian Haas, Alzheimer-Forscher an der Universität München und Leiter des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen. Die Suche nach einem wirksamen Alzheimer-Medikament oder einem Impfstoff ist, wie wir eben gehört haben, noch nicht abgeschlossen. Viele Forschungsprojekte konzentrieren sich aber auch auf die Untersuchung von Präventionsmöglichkeiten, die Erforschung von Maßnahmen, bei denen mögliche Ursachen vermieden werden können, die mit unserem Lebensstil zusammenhängen. Ursachen von Demenzerkrankungen im Lebensstil? Ein internationales Forscherteam hat tatsächlich 9 verschiedene solcher Risikofaktoren identifiziert. Ursula Storost mit Einzelheiten.
Demenz. Der Mensch verliert das Gedächtnis, wird orientierungslos, abhängig von anderen Menschen.
Wirklich häufig werden die Patienten eben erst bei den über 80-Jährigen, bei den wirklich alten Menschen.
Sagt Axel Wollmer, Chefarzt der Klinik für Gerontopsychiatrie an der Asklepios-Klinik Nord-Ochsenzoll in Hamburg.
Und das bedeutet, dass wir in Zukunft eben mehr Demenzerkrankungen haben werden. Einfach aufgrund dieses demografischen Wandels.
Schätzungen zufolge wird sich die Zahl der Demenzerkrankungen in den Industrienationen bis zum Jahr 2050 etwa verdreifachen. Wie kann man diese nahezu epidemische Krankheit aufhalten? Bestimmte Risikofaktoren kennt man seit langem, zum Beispiel Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes.
Interessanterweise ist es so, dass dieser Zusammenhang nicht unmittelbar ist. Das heißt, nicht der jetzt Diabetes hat, kriegt jetzt die Demenz, oder der jetzt den hohen Blutdruck hat, kriegt jetzt die Demenz, sondern das Wirken dieser Risikofaktoren im mittleren Lebensalter führt dazu, dass das Risiko im hohen Lebensalter dann erhöht ist. Also so mit einem Versatz von 20, 25, vielleicht 30 Jahren. Steigt dann das Risiko, dement zu werden.
Eine neue Studie hat jetzt 9 verschiedene solcher Risikofaktoren identifiziert. Neben Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes sind das unzureichende Bildung, soziale Isolation, mangelnde Bewegung, Depression, Rauchen und sogar der Hörverlust zählt dazu. Aber so Axel Wollmer.
Es ist jetzt nicht das aktuelle Hörproblem und die aktuelle Demenz, sondern die frühere Entwicklung von Hörproblemen kann dazu führen, dass man dann später dement wird. Das ist auch ein rein korrelativer Zusammenhang. Man kann darüber spekulieren, woran das liegt.
Man könnte sagen, so der Gerontopsychiater, durch Hörverlust würde das soziale Miteinander, die Kommunikation verunmöglicht. Deshalb vereinsame der Mensch und hätte ein höheres Risiko für Demenz. Aber
ein anderer Aspekt ist, dass ein Verlust des Gehörs natürlich auch mit neuronalen Schäden im Ohr zusammenhängt. Das kann natürlich bedeuten, dass man eben eine höhere Neigung hat, dass das Nervensystem irgendwie anfälliger ist.
Ein kausaler Zusammenhang ist bisher nicht erkennbar. Die Neuroepidemiologin Monique Bredler geht noch weiter. Möglicherweise führt nicht die Tatsache des schlechten Hörens zu Demenz, sondern
das ist wahrscheinlich nicht, dass weil eine Person weniger hört oder schlechter hört, dass das die direkte Ursache ist. Aber da gibt es vielleicht ein Überlapp in die Ursachen oder vielleicht ist das auch schon ein frühes Kennzeichen von sich eine entwickelnde Demenz.
Die gebürtige Niederländerin Monique Bredler ist Hirnforscherin am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Bonn. Demenz ist eine sehr vielschichtige Krankheit, sagt sie. Und darauf weise die neue Studie nachdrücklich hin.
Eigentlich das ganze Zusammenspiel von genetischen Faktoren, Umweltfaktoren, Lebensstilfaktoren über das gesamte Leben hinaus, die Zusammenhänge besser zu verstehen, ich glaube, da müssen wir noch wichtige Schritte machen.
Diese Wechselwirkungen müssten viel genauer erforscht werden, so Monique Breteler. Beispiel Bildung in der Kindheit. Die Wissenschaftler stellten fest, wer besser gebildet ist, hat ein geringeres Risiko, dement zu werden. Aber
da ist natürlich auch die Frage, ist das nur, dass eine Person 2 Jahre länger in der Schule geht oder dass höher sozialökonomische Umstände gehen oft auch mit einer besseren oder längeren Ausbildung zusammen. Das sind dann vielleicht auch die Leute, die sich auch in die frühe Kindheit schon besser ernähren. Die haben vielleicht auch später ins Leben andere Arbeitsmöglichkeiten, andere Einflüsse.
So gesehen ist die neue Studie kein Durchbruch zur Vermeidung von Demenz. Sie gibt aber Hinweise, welche Faktoren wichtig sein können, sagt Axel Wollmer. Und in Fachkreisen werden auch Risiken diskutiert, die in der Studie gar nicht auftauchen, zum Beispiel Umweltverschmutzung oder Schlafmangel.
Dass offenbar im Schlaf das Gehirn bestimmte Reinigungsmechanismen aktiviert, die auch dazu führen, dass dieses Beta-Amyloid, was eine große Rolle spielt bei der Alzheimer-Krankheit, aus dem Gehirn wieder ausgeschwemmt wird. Und man kann sich denken, dass wenn der Schlaf jetzt irgendwie qualitativ oder quantitativ gestört ist, dass dann diese Funktionen auch geschwächt sind und dann das Risiko zum Beispiel auch eine Alzheimer-Demenz zu entwickeln steigt.
Die Risikofaktoren zu vermeiden heißt also, nicht zu wenig schlafen, nicht rauchen, sich nicht zu wenig zu bewegen oder sozial zu isolieren. Aber eine Sicherheit gibt es nicht. Rückblickend auf die letzten 20 Jahre Demenzforschung spricht Monique Breteler aber von einem Fortschritt. Inzwischen weiß man sicher, dass viele Faktoren an Veränderungen im Gehirn beteiligt sind. Gerade hat die Neuroepidemiologin mit ihrem Team eine neue Langzeitstudie begonnen, die Rheinland-Studie. Mehr als 30.000 Menschen aller Schichten und Altersgruppen sollen in den nächsten 30 Jahren gesundheitlich beobachtet werden.
Ich denke, dass es tatsächlich ein Riesenpotenzial gibt für Vorbeugung von altersbedingten Erkrankungen und von Demenzerkrankungen. Und da brauchen wir noch sehr viel mehr Information, um Einfluss zu nehmen auf diese Erkrankungen.
Die Vermeidung möglicher Alzheimer-Ursachen im Lebensstil, Ursula Storast berichtete. Ein großes Problem an Alzheimer, es ist eine schleichende Krankheit. Forscher gehen davon aus, dass die meisten Patienten bereits 20 oder 30 Jahre lang erkrankt sind, ohne es zu bemerken. Bis dann die ersten Anzeichen auftreten. Am Anfang sind es allerdings nur kleine Aussetzer, die genauso gesunden Menschen passieren könnten. Jemand wirkt ein bisschen schusselig. Oder er findet seine Schlüssel nicht. Oder seine Brille. Aber dann geschieht es Stück für Stück. Der Betroffene beginnt, immer mehr zu vergessen. Auch wenn Alzheimer bis heute noch nicht heilbar ist, die Beschwerden lassen sich mit Medikamenten zumindest etwas hinauszögern und lindern. Aber dafür muss die Krankheit so früh wie möglich erkannt werden. Am besten noch bevor die ersten Symptome auftreten, sagen Forscher. In der Wissenschaft wird deshalb nicht nur nach neuen Therapien, Medikamenten oder Impfstoffen gesucht, sondern auch nach schnelleren Diagnosemethoden, für die auch schnellere Computer nötig sind, sagen Forscher. Michael Kurt berichtet.
Ohne Computer geht heute nichts mehr. Und aufwendige Rechnerstrukturen leisten derzeit auch einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Forschung. Doch je mehr Daten miteinander verknüpft werden, je tiefer gehender eine Analyse und je geringer Störeinflüsse sein dürfen, umso höher die Anforderungen an die Rechner. Die Datenmassen, die heutzutage im Bereich der Alzheimer-Forschung erzeugt werden, zwingen sogar die Gedächtnisleistung der rechenstärksten Computer in die Knie. Joachim Schulze vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen setzt auf ein neues Rechnersystem mit dem Namen The Machine, das Schluss machen soll mit der Trennung zwischen Festplatte, Arbeitsspeicher und Prozessor.
Die neue Welt wäre dort anders. Man würde quasi die zwei Speicherarten, Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher, zu einem universellen Speicher vereinen und kann damit Zugriffszeiten verringern.
Die Grenzen der derzeitigen Rechenleistung werden schnell bei den bildgebenden Verfahren offensichtlich. Bei einem MRT zur Diagnose einer Alzheimer-Erkrankung können riesige Mengen an Rohdaten anfallen und solche Datenmengen müssen derzeit noch klein gerechnet werden, weil die Rechner einfach zu wenig Power haben. Martin Reuter, Professor für Bildanalyse in Bonn, kennt weitere Beispiele.
Größenmessung von verschiedensten Strukturen, dicke Messung im Gehirn in der grauen Masse. Und das dauert ziemlich lange. Also ein so ein Bild im Computer zu verarbeiten, dauert circa vielleicht 12 bis 15 Stunden.
Wenn dann noch der Forscher weitere medizinische Daten des Patienten berücksichtigen möchte, ist die Leistungsgrenze der Rechner schnell erreicht. Erst recht im Bereich der Früherkennung von Alzheimer, wo man nicht genau weiß, welche Faktoren und Anzeichen nun definitiv auf den bevorstehenden Ausbruch der Alzheimer-Erkrankung hinweisen. Die Folge: die unterschiedlichsten Faktoren müssen in Beziehung zueinander gesetzt werden.
Wenn in einer Person über die nächsten 2-3 Jahre 10% von irgendeiner Struktur verschwinden, das ist ein starkes Signal dafür, dass was schiefläuft. Die Frage ist dann natürlich, ist das jetzt Alzheimer oder ist das was anderes?
Um hier zu Ergebnissen zu kommen, müssen Forscher mehrere Dinge tun. Sie müssen die Gehirne von Menschen untersuchen, die noch gesund sind, ihre gesundheitliche Entwicklung kontinuierlich verfolgen und am Ende schauen, wer Alzheimer bekommt und wer nicht. Unglaubliche Datenmengen, die dabei ausgewertet werden müssen. Aber genau dieses Ziel hat sich die sogenannte Rheinland-Studie gesetzt. Joachim Schulze.
Bis zu 30.000 gesunde Menschen in dem Alter zwischen 40 und 60 werden für 30 Jahre beobachtet. Und von diesen Menschen dürfen die Forscher erfahren, wie ihre Lebensumstände sind. Sie werden auch mit bildgebenden Verfahren untersucht. Sie werden genomisch untersucht. Und wir sehen innerhalb dieses Zeitraums hoffentlich, welche Muster sind bei Alzheimer-Patienten, die später Alzheimer dann wirklich bekommen, schon frühzeitig verändert, um dann der nächsten Generation wirklich helfen zu können.
Man weiß mittlerweile, dass genetische Mutationen für die Entstehung mancher Arten der Alzheimer-Erkrankung verantwortlich sind. Doch welche genau? Und welche zusätzlichen Faktoren spielen eine Rolle? Vielleicht Entzündungen?
Eine der großen Bewegungen im Feld ist im Augenblick, dass das Immunsystem möglicherweise auch frühzeitig eine Rolle spielt. Lange hat man geglaubt, das ist ganz zum Schluss von Bedeutung, aber es gibt Hinweise darauf, dass entzündliche Vorgänge schon viel früher passieren und dann zu Veränderungen im Gehirn auch führen können.
Daraus wiederum ergebe sich ein weiterer Ansatzpunkt.
Zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von Kollegen weltweit, die sich damit beschäftigen, ob ich nicht doch eine Veränderung auch im Blut zum Beispiel erkennen kann. Und das gekoppelt mit einer Bildanalyse des Gehirns könnte dann doch eine Spezifität für bestimmte neurodegenerative Erkrankungen geben.
Martin Reuter vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Bonn bringt ein neues Forschungsgebiet mit ins Spiel, das ebenfalls für die Früherkennung von Alzheimer von Bedeutung sein könnte und noch mehr Datenmengen frisst.
Das sind ganz neue Methoden aus dem maschinellen Lernbereich, die sehr vielversprechend sind. Also dieses Deep Learning, das ist eine lange Rechenzeit.
Hinter Deep Learning verbirgt sich die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz, die unter Zuhilfenahmen komplizierter mathematischer Modelle in der Lage ist, krankheitsrelevante Muster in Daten zu erkennen, zu interpretieren und für zukünftige Analysen zu speichern. Dabei wird die Entwicklung krankhafter Zellen beobachtet und das Rechnersystem lernt daraus gewissermaßen, wie sich noch gesunde Zellen entwickeln könnten und kann erste Anzeichen einer Änderung aufgrund seiner Erfahrungen deuten.
Jeder Baustein ist wichtig und da gehört eben auch die Entwicklung von großen Rechnersystemen, damit wir diese riesen Datenmengen aus der Grundlagenwissenschaft der angewandten und klinischen Wissenschaft als auch aus der Studienwissenschaft dann zusammenbringen können.
So fasst Joachim Schulze die Forschungsanforderungen zusammen und dämpft gleichzeitig zu kühne Erwartungen, dass man den einen Auslöser für Alzheimer finden könnte.
Diese Idee, ich habe die Golden Bullet und einen Test und einen Wert und ein Gen, davon müssen wir uns einfach verabschieden.
Stattdessen sollen intelligente Rechnersysteme versuchen, aus einem Patchwork unterschiedlichster Einflussfaktoren die Risiken, die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, ob jemand in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten an Alzheimer erkranken könnte oder nicht. Und es bleibt zu hoffen, dass parallel auch erfolgreiche Behandlungskonzepte gegen diese Krankheit entwickelt werden.
Michael Kurt berichtete über schnellere Alzheimer-Diagnosemöglichkeiten. Angela Merkel lächelt zufrieden in die Kamera. Martin Schulz fordert die Wende und die Erdkugel der Grünen ist magentafarben. Sie ist wieder da, die Zeit der Wahlplakate. Jetzt, wenige Wochen vor der Bundestagswahl, sind sie überall in den Straßen zu sehen. Es gibt kaum ein Werbemittel, das hierzulande mehr mit dem Wahlkampf verbunden wird als das Plakat. Aber kann es tatsächlich auch den Wahlerfolg einer Partei beeinflussen? Und wenn, wie? Wissenschaftler an der Universität Hohenheim in Stuttgart wollten das genauer wissen. Sie haben die Wirkung von Wahlplakaten unter die Lupe genommen. Stefanie Peik mit Ergebnissen.
Jetzt im Wahlkampf kann man ihnen nicht entkommen. Wahlplakate haben eine Signalwirkung, sagt die Kommunikationswissenschaftlerin Katharina Vögele.
Der Bürger merkt, wenn die Wahlplakate hängen, oh, es ist ja bald Wahl.
Wenn auch die Botschaften der Plakate ankommen sollen, müssen die Bilder und Slogans gezielt den Blick der Wähler auf sich ziehen. Wie gut das bei verschiedenen Plakaten klappt, messen die Hohenheimer Forscher mit einem sogenannten Eye-Tracker, einem Computerbildschirm mit eingebauten Infrarotleuchtdioden. Er kann Blickverläufe aufzeichnen.
Du wirst jetzt 12 Wahlplakate sehen insgesamt, jeweils für 5 Sekunden. Das heißt, es ist eine relativ kurze Zeit. Deine Aufgabe ist es, die einfach anzuschauen, so wie du halt dieses Plakat anschauen würdest.
Katharina Vögele erklärt einem Probanden den Versuchsablauf. Felix Bareis ist Student an der Universität Hohenheim.
Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Der Bildschirm zeigt eine bunte Mischung aktueller Wahlplakate, lauter flüchtige Eindrücke, wie sie für den Alltag typisch sind.
Das war's auch schon, ging schnell. 5 Sekunden pro Plakat.
Der Eye-Tracker hat alle Blickverläufe erfasst und liefert jetzt sogenannte Heatmaps, die an Aufnahmen von Wärmebildkameras erinnern. Darauf lässt sich klar erkennen, wohin genau Felix Bareis und die anderen bisher 11 Probanden geschaut haben.
Wir haben hier Farben von grün bis rot und je röter die Farbe sozusagen, desto stärker wurde der Bereich fixiert. Und wenn wir jetzt das Plakat von Angela Merkel betrachten, dann sehen wir, vor allem die Augen sind rot, das heißt vor allem auf die Augen wurde geschaut. Aber auch der Slogan wurde gelesen und auch das Logo wurde eben betrachtet. Das heißt eigentlich das, was man erreichen möchte mit so einem klassischen Kopfplakat, nämlich dass der Kandidat wahrgenommen wird, dass der Slogan wahrgenommen wird, das sehen wir hier eigentlich beides.
Deutlich wird auch, das Bild hier, das Gesicht, ist dem Text überlegen.
Eigentlich ist so das Bild auf einem Plakat auch immer ein Stück weit der Eyecatcher, das, wo die Personen als erstes draufschauen. Und Bilder wirken auch im Normalfall emotionaler als Text. Und sie werden, auch das zeigen Studien, sie werden besser erinnert, also im Nachhinein.
Auch Felix Bareis weiß nach dem Betrachten der Plakate noch, wen er gesehen hat. Angela Merkel und Christian Lindner zum Beispiel. Aber Textinhalte der Plakate aktiv wiedergeben? Fehlanzeige.
Von den Texten selbst ist überhaupt nichts hängen geblieben. Ich habe dann schon mir die Sachen durchgelesen, aber ich wüsste jetzt wirklich nicht mehr, was draufsteht.
Reine Textplakate wirken darum gar nicht oder sogar abstoßend, haben die Forscher herausgefunden. Besser geeignet ist eine Kombination aus Bild und Text. Auch die Wahl der Farben spielt für die Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle. Knallige Farben werden eher wahrgenommen. Allerdings, ausgerechnet bei den Grünen, die ja eine Farbe im Namen tragen, ist die Sache diesmal nach hinten losgegangen.
Man sieht hier im Hintergrund eine Erde in Magenta. Ich weiß nicht, ob du das als Erde erkannt hast, weil...
Ich habe es tatsächlich nicht erkannt. Ich dachte, das ist ein marmorierter roter Fleck.
Ja, also es soll eigentlich eine Erde darstellen, was natürlich dann zu diesem Slogan, der sich um Umwelt dreht, passt. Aber wenn man halt in diesem Fall jetzt durch die Farbe auf einmal das Motiv nicht mehr erkennt, dann ist es auch nicht wirklich gut gewählt.
Weil es eher verwirrt. Und gut gemachte Plakate, können die Wähler beim Urnengang beeinflussen?
Grundsätzlich denke ich nicht, dass es meine Wahlentscheidung beeinflusst.
Tatsächlich zeigen die Forschungsergebnisse, die Einstellungen der Wähler verändern Wahlplakate kaum. Ein Grünen-Anhänger wird nicht wegen eines schicken Christian-Lindner-Plakats plötzlich FDP wählen. Direkt wird das Wahlverhalten durch Plakate also nur wenig beeinflusst. Aber mit Wahlplakaten können die Parteien die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenken, wie beispielsweise die Linke und die SPD auf das Thema Gerechtigkeit.
Wenn das Thema Gerechtigkeit für diesen Wähler wichtig ist, dann kann er es eben bei seiner Wahlentscheidung mit einfließen lassen. Und wenn er dann eben noch durch diese Wahlplakate vielleicht auch diese Verbindung der Linken mit dem Thema Gerechtigkeit hat, dann könnte es eben dazu führen, dass er sagt, ja, Gerechtigkeit ist mir wichtig und diese Partei steht dafür. Und auf diese Art und Weise kannst du sozusagen indirekten Einfluss haben.
Außerdem können Plakate Wähler mobilisieren.
Auch wenn sie schon eine positive Voreinstellung zu einer bestimmten Partei haben, heißt es ja noch nicht, dass sie auch auf jeden Fall zur Wahl gehen. Durch diese Wahlplakate zeige ich ja, jetzt ist dann Wahl. Und man zeigt ja auch so ein bisschen, ja, das ist auch so die Aufgabe des Wählers, sich jetzt mal mit Politik auseinanderzusetzen und dann auch eine Wahlentscheidung zu treffen und zur Wahl zu gehen.
In Zukunft werden Wahlplakate an Bedeutung verlieren, vermuten die Forscher. Der Wahlkampf wird verstärkt im Internet stattfinden.
Trotzdem glaube ich nicht, dass wir irgendwann mal keine Wahlplakate mehr sehen werden.
Wahlplakate und ihre Wirkung. Stefanie Peik berichtete. Das große Krabbeln. In New York ist es Tag für Tag zu beobachten. Und zwar das große Krabbeln von beim Menschen ziemlich unbeliebten Tieren. Auch in New York werden sie gehasst. Kakerlaken. Von ihnen gibt es leider in der amerikanischen Stadt längst mehr als Bewohner. Ein amerikanischer Wissenschaftler hat diese Tiere nun genauer untersucht. Dabei stellte er fest, dass es offenbar eine neue, sehr widerstandsfähige Kakerlakenart gibt, die in New York heimisch geworden ist. Details von Kai Clement.
Miranda und ihr Mann sind vor nun schon fast 30 Jahren nach New York gezogen, und zwar nach Midtown East.
We moved into the city in 88, and that was the one thing my husband was very concerned about.
Diese eine Sache, über die sich ihr Mann am meisten Sorgen gemacht hat, ist New Yorks Kakerlakenplage. Die größte Überraschung: Miranda hatte in all den Jahren, zumindest in Manhattan, noch keine einzige gesehen.
You know, I have to say, none in Manhattan at all.
Für Mark Stokel ist das ein bisschen verwunderlich.
There are more cockroaches than people in New York.
Es gibt mehr Kakerlaken als Menschen in New York, das kann man sicher sagen. Dabei, wenn wir keine Kanalisation hätten, würden sie so weit im Norden gar nicht überleben. Sie würden im Winter eingehen. Aber weil New Yorks Untergrund das ganze Jahr über warm ist, können sie es hier schaffen.
They can live there.
Auf genaue Zahlen will sich der Forscher von der Rockefeller Universität nicht festlegen. Die amerikanischen Statistiker aber haben nachgefragt. Der Wärmebedürftigkeit der Tiere entsprechend kommen sie besonders in den US-Südstaaten vor. So berichten gut 40% der Haushalte in New Orleans von Problemen, dagegen nur gut 15% in New York. Das reicht aber immerhin noch für den 9. Platz in der Städte-Top 10. Mark Stokel ist ein echter Kakerlaken-Experte. Schließlich hat er jede Menge der Tiere per Post bekommen.
We got cockroaches.
Sie wurden uns aus 20 US-Bundesstaaten zugeschickt, die meisten aber aus New York City, etwa 300 Exemplare.
We had about 300 specimens came from New York City.
Kakerlaken, da werfen manche mit Pantoffeln oder fangen an zu schreien. Dr. Stokel aber fing an zu forschen. Unser nationales Kakerlakenprojekt, wir haben es vor kurzem abgeschlossen. Es geht um die genetische Vielfalt bei amerikanischen Kakerlaken. Die größte Neuigkeit für New York: Während der Studie wurde eine neue Spezies entdeckt, eine asiatische Form, die Kälte gut verträgt.
That's actually quite cold tolerant.
Was den Forscher fasziniert, er vermutet, eine Anreise mit landwirtschaftlicher Fracht aus Asien dürfte Großstadttouristen weniger begeistern. Schließlich, so Stokel, sei diese Kakerlakenart bislang ausgerechnet nur auf der Highline zu finden, dem bei Besuchern so beliebten Park auf einer ehemaligen Bahnhochtrasse.
So far it's only been found in parts of the Highline, which is a big tourist destination in southern Manhattan.
Kakerlaken? Aber ja, sagt sie, da brauche sie nicht zur Highline zu gehen. Die findet sie gleich im Büro.
In New York? Yeah, in the office sometimes. Yes.
Hunderte Spezies kennt Forscher Stokel, aber nur 3 oder 4 davon würden den Menschen in Städten zu nahe rücken. Glücklich sozusagen über den Gratiswohnraum.
There are a few that are really happy that we have cities and we built nice homes for them, then we have nice underground.
Rein rechtlich ist Ungeziefer ein Verstoß gegen New Yorks Mietrecht, der Vermieter zur Bekämpfung verpflichtet. Das zumindest ist die Theorie, über die Alex nur schmunzeln kann. Sie seien doch überall.
I mean, it's in New York, you know, there's cockroaches everywhere, you know.
Bei Mark Stokel sind sie sogar zu Hause im Tiefkühlfach. Noch nicht ausgewertete Tiere hat er dort vorübergehend eingelagert. Sehr zur Beunruhigung von Gästen, die zum Abendessen kommen.
People are always concerned if they come to dinner at our house.
Das war ein Beitrag von Kai Clement.
Notizen aus der Wissenschaft.
Das als Kuschel- und Bindungshormon bekannte Oxytocin spielt offenbar auch in der Einstellung gegenüber Flüchtlingen eine Rolle. Das haben Wissenschaftler an der Universität Bonn herausgefunden. In einem Experiment zeigten sie, wer Flüchtlingen gegenüber ohnehin eher positiv eingestellt ist, spendet unter Einfluss von Oxytocin sogar noch großzügiger für diese Gruppe von Bedürftigen. In den Untersuchungen hatten die Wissenschaftler 183 Studierende in einem Fragebogen zu ihrer persönlichen Einstellung gegenüber Flüchtlingen befragt und ließen sie anschließend eine Spendenaufgabe am Computer machen. Vor dem Spendentest bekam eine Hälfte der Probanden Oxytocin über ein Nasenspray verabreicht, die andere Hälfte erhielt lediglich ein Scheinmedikament. Bei Testpersonen, die im Fragebogen eine tendenziell positive Einstellung gegenüber Migranten bewiesen hatten, verdoppelten sich unter Einfluss des Oxytocins die Spenden. Bei Probanden mit einer eher abwehrenden Haltung gegenüber Flüchtlingen hatte das Oxytocin allein allerdings keinen Effekt. Auch wenn der Sommer bei uns in diesem Jahr einen ganz anderen Eindruck macht, in Zukunft könnten in dieser Jahreszeit Mitteleuropa häufiger tropisch heiße Perioden bevorstehen und das mit erheblichen Folgen, wie Wissenschaftler in einer neuen Studie festgestellt haben. Schon bei einer Erwärmung um 2 Grad über präindustrielle Werte steigt das Risiko für schwülwarme Tage und damit leider auch für besonders gesundheitsbelastende Hitzewellen in Europa um 30%. Das Problem solcher Hitzewellen sei für die Menschen die gleichzeitige Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, denn bei schwülwarmem Wetter kann der Körper die überschüssige Hitze kaum durch Schwitzen loswerden. Weil der Schweiß in der hohen Luftfeuchtigkeit nicht verdunstet, bleibt die Verdunstungskühlung aus. Eine solche Situation führte beispielsweise in der Geschichte schon einmal in Chicago im Jahr 1995 zu einem urbanen Inferno mit vielen Todesopfern, sagen die Forscher. Ein Schnelltest für Entzündungen im Mund mit Hilfe eines Kaugummis? Eine neue Diagnosemethode, die funktioniert, sagen Wissenschaftler aus Würzburg. Sie haben den Kaugummi entwickelt und damit einen Schnelltest für jedermann. Gerade bei der Zunahme von Zahnimplantaten sei das sinnvoll, denn bei 6-15% der Patienten entsteht in den Jahren nach dem Setzen des Implantats eine Entzündung. Schlimmstenfalls zerstört sie sogar den Knochen rund um das Implantat. Der Schnelltest per Kaugummi sei kostengünstig und die Patienten könnten ganz ohne technisches Equipment selbstständig feststellen, ob sich in ihrem Mund eine Entzündung anbahnt. Denn in diesem Fall wird beim Kauen des von den Wissenschaftlern entwickelten Kaugummis durch ein enthaltenes Enzym ein bitterer Geschmacksstoff freigesetzt. Noch ist der Kaugummi nicht auf dem Markt. Um dies zu ermöglichen, überlegen die Forscher, eine Firma zu gründen. Die Vogelgrippe in Deutschland ist noch nicht gebannt, sagen Wissenschaftler des Friedrich-Löffler-Instituts auf der Insel Riems. Auch wenn seit 3 Monaten hierzulande keine neuen Vogelgrippefälle nachgewiesen werden konnten, gäbe es weiterhin Infektionen in Belgien, Frankreich und Italien. Und Vögel kennen keine Landesgrenzen. Aber auch in den anderen europäischen Ländern ist insgesamt in den vergangenen Monaten die Zahl der Vogelgrippefälle deutlich gesunken. Die Gefahr erneuter großer Ausbrüche sollte dennoch nicht unterschätzt werden, so die Forscher.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein. Es gibt verpackungsfreie Supermärkte, auch Läden, in denen es keine Plastiktüten mehr gibt, und viele Menschen benutzen keine Einwegtrinkbecher mehr. Auch die Kaffeemaschinen, in denen Alukapseln benutzt werden, sind bei einigen in Verruf gekommen, weil sie der Umwelt zuliebe Verpackungen sparen möchten. Es ist an der Zeit, auch auf die kleinen Kunststoffdöschen zu verzichten, in denen die Kondensmilch ist, die viele Menschen in ihrem Kaffee trinken. Das fanden zumindest Wissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg. Sie haben eine umweltfreundliche Alternative entwickelt, die sich selbst auflösende Milchkapsel. Simon Schomecker berichtet.
Nach dem anstrengenden Vormittag auf einer Konferenz hilft am besten erstmal ein Kaffee. Auf jeder Untertasse liegt auch schon das altbekannte Kondensmilchdöschen bereit. Der Verpackungsmüll, also die ganzen Plastikdöschen, wandern später in den Abfall. In der Regel, ob benutzt oder nicht. Und das ist nicht der einzige Nachteil. Die Milchdöschen zeigen sich beim Öffnen auch immer wieder äußerst widerspenstig. Was nicht selten dazu führt, dass die Hälfte der Kondensmilch auf dem frisch gewaschenen Oberhemd landet. Also Grund genug für eine Verpackungsalternative, meint Martha Wellner, Doktorandin an der Universität Halle-Wittenberg.
Das Witzige ist, es gibt ja diesbezüglich jedes Jahr eine ganze Menge neue Patente. Und in den Patenten geht es darum, ein neues Plastikdöschen zu erfinden, das eben nicht spritzt.
Wellner und Joachim Ulrich, Professor für thermische Verfahrenstechnik, waren es ebenfalls leid, sich ständig beim Kaffeetrinken mit Milch besudeln zu müssen.
Alle Forscher oder Wissenschaftler haben sich immer nur damit beschäftigt, wie man dieses Döschen denn gestalten könnte. Ob es an der Form liegt oder an dem Druck oder an dieser Aufreißlasche. Aber bis jetzt ist eben noch keiner drauf gekommen, einfach das Döschen wegzulassen, sondern etwas ganz anderes zu erfinden.
Verpackungen weglassen. Ein Prinzip, das auch in anderen Bereichen immer mehr Zuspruch findet, der Umwelt zuliebe. Darum haben die Haller Forscher nun eine selbst auflösende Milchkapsel entwickelt. Sie sieht aus wie eine kleine weiße Halbkugel. Die Kapsel besteht aus 2 Stoffen, Zucker oder einem Zuckerersatzstoff und der Milch. Martha Wellner erklärt das Produktionsverfahren.
Aus beiden Stoffen wird dann eine Lösung hergestellt, die wird dann in Formen gegeben. Und im Verlauf einer bestimmten Zeit wird dann die Kapsel außen herum um die Flüssigkeit kristallisiert.
Nämlich indem der überschüssige Zucker an den Rand der Flüssigkeit wandert. Auch Süßigkeiten mit flüssigem Kern, etwa Erfrischungsstäbchen, werden so hergestellt. Professor Joachim Ulrich hebt hervor.
Das setzt natürlich voraus, dass man die Thermodynamik der Stoffe kennt, dass man weiß, dass bei Raumtemperatur die äußere Hülle dann als Feststoff vorliegt. und der innere Stoff, der eingekapselt werden soll, als Mischung in der Mitte flüssig bleibt.
Mit der neuen Milchkapsel würde der Löffel Zucker im Kaffee überflüssig sein, denn die Kruste der Kapsel gibt es in zwei Süßungsstufen. 1,5 mm dick ist diese gleichmäßige Hülle. In einer Flüssigkeit löst sie sich rasch komplett auf und die Milch im Inneren ist ungekühlt mindestens 3 Wochen haltbar. Beste Voraussetzungen also, um dem Plastikmilchdöschen Konkurrenz zu machen, betont Martha Wellner.
Wenn man davon ausgeht beispielsweise, dass ein Milchdöschen 1 Gramm Plastikmüll erzeugt und man dann überlegt, es gibt 52 Millionen Kaffeetrinker in Deutschland ungefähr. Und wenn jeder von diesen 52 Millionen Kaffeetrinkern jeden Monat ein Döschen wegwerfen würde, wären wir bei einem Plastikmüll von 624 Tonnen im Jahr.
Doch für eine erfolgreiche Massenproduktion der Milchkapsel müsste vor allem auch die Industrie mitziehen, weiß Joachim Ulrich.
Also grundsätzlich ist die Technologie nicht neu zu erfinden. Aber wer das in größerem Umfang, ich sage jetzt mal einen der großen Lebensmittelkonzerne liefern will und entsprechende Mengen herstellen will, der muss sich natürlich dafür zugeschnittenes Equipment zulegen.
Und schon könnte die Milchzuckerkapsel in Produktion gehen. Aber für Menschen, die keinen Zucker im Kaffee trinken, ist sie immer noch keine Lösung. Darum suchen die Forscher nun nach einer ungesüßten Verpackungsalternative.
Wir sind einen Zwischenschritt schon gegangen mit einem Zuckerersatzstoff, der wesentlich weniger Süße hat.
Das ist im Moment die Herausforderung, dass wir eben diesen Stoff noch nicht gefunden haben, der alle Vorteile erfüllt. Wir sind quasi noch auf der Suche.
Zumindest Freunde des gesüßten Milchkaffees dürften aber guter Hoffnung sein, dass dieses Geräusch und der damit verbundene Ärger eventuell irgendwann Vergangenheit sind, ebenso das schlechte Gewissen beim Gedanken an die Umwelt. Stattdessen erklänge dann nur noch und das genüsslich entspannte.
Das war ein Beitrag von Simon Schumecker. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Quattro Nevo meets Cairo Steps. Die CD heißt Flying Carpet. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.